Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, manche vermeintlichen Kleinigkeiten haben eine sehr große Wirkung. Ein fröhlicher, unbedachter Urlaubspost auf Facebook, ein sichtbares Adressschild am Gepäck und man findet zu Hause eine leere Wohnung vor. Die kleine, gönnerhafte Relativierung des Fraktionszwangs in einer Talkshow zieht die Bankrotterklärung der demokratischen Grundordnung nach sich und möglicherweise noch vieles mehr, was wir zurzeit noch gar nicht überblicken können. Ihr Lieben, Handlungen haben Konsequenzen. Ursache und Wirkung sind Realitäten, denen wir uns stellen müssen. Und nicht nur unsere Handlungen haben Konsequenzen, auch die Dinge, die wir unterlassen, wirken. Manchmal sind das nur sehr kleine Dinge, ein klein bisschen Sauerteig, wie wir in der Lesung gehört haben, der den ganzen Teig durchsäuert. Eine faule Kartoffel, die bei der Ernte nicht aussortiert wurde und die Fäulnis breitet sich im ganzen Keller aus. Ein Blick auf die Kurven der Nachbarin und der große König David bricht die Ehe und begeht einen Mord, der ihn mehrere seiner Kinder kostete und die öffentliche Vergewaltigung seiner Nebenfrauen nach sich zog. Wir sehen also die Dringlichkeit, mit unseren Blicken, Gedanken und Taten sorgsam umzugehen. Ein Text, der uns diese Dringlichkeit sehr deutlich vor Augen führt, ist der biblische Bericht über die Belagerung von Ai, der uns in Josua 7 aufgeschrieben wurde. Wir lesen zunächst einmal den ganzen Text. Der ist für einen Predigtext verhältnismäßig lang, deshalb finden Sie ihn auch auf einem separaten Gottesdienstzettel. Ich lese die Verse 1 bis 26. Josua 7, Verse 1 bis 26. Aber die Kinder Israels vergriffen sich an dem Gebannten. Denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israels. Und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven liegt, östlich von Bethel, und er sprach zu ihnen: Geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinaus und kundschafteten Ai aus. Und als sie wieder zu Josua kamen, sprachen sie zu ihm: Lass nicht das ganze Volk hinaufziehen. Etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollten hinausziehen und Ai schlagen. Bemühe nicht, das ganze Volk dahin zu gehen, denn sie sind wenige. So zogen vom Volk etwa 3.000 Mann hinauf, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen etwa 36 Mann von ihnen und jagten ihn vom Stadttor bis nach Sebarim und schlugen sie am Abhang. Da wurde das Herz des Volkes verzagt und zerfloss wie Wasser. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend. Er und die Ältesten Israels, und sie warfen Staub auf ihre Häupter. Und Josua sprach: Ach Herr, Herr, warum hast du denn dies Volk über den Jordan geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben und uns umzubringen? O, hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordan zu bleiben. Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kanaaniter und alle Einwohner des Landes hören, so werden sie uns umzingeln und unseren Namen von der Erde ausrotten. Was willst du denn nun für deinen großen Namen tun? Da sprach der Herr zu Josua: Steh auf! Warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben auch meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, indem sie vom Gebannten genommen und davon gestohlen und es verheimlicht und unter ihre Geräte gelegt haben. Darum können die Kinder Israels vor ihren Feinden nicht bestehen, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind zu einem Bann geworden. Ich werde künftig nicht mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Steh auf, heilige das Volk und sprich: Heiligt euch für morgen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Es ist ein Bann in deiner Mitte, Israel. Du kannst vor deinen Feinden nicht bestehen, bis ihr den Bann aus eurer Mitte wegtut. Und ihr sollt am Morgen herzutreten, Stamm für Stamm, und der Stamm, den der Herr durchs Los treffen wird, der soll herzutreten, Geschlecht für Geschlecht. Und das Geschlecht, das der Herr durchs Los treffen wird, das soll Haus für Haus herzutreten. Und das Haus, das der Herr durchs Los treffen wird, das soll Mann für Mann herzutreten. Und es soll geschehen, wer durchs Los im Besitz des Gebannten erfunden wird, den soll man mit Feuer verbrennen, samt allem, was er hat, weil er den Bund des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen hat. Da machte sich Josua am Morgen früh auf und brachte Israel Stamm für Stamm herzu, und es wurde durchs Los der Stamm Juda getroffen. Und als er die Geschlechter Judas herzubrachte, da wurde das Geschlecht der Serachiter durchs Los getroffen. Und als er das Geschlecht der Serachiter herzubrachte, Mann für Mann, da wurde Sabdi durchs Los getroffen. Und als er dessen Haus herzubrachte, Mann für Mann, da wurde Achan durchs Los getroffen, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs aus dem Stamm Juda. Und Josua sprach zu Achan: Mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und lege ein Geständnis vor ihm ab und sage mir, was hast du getan? Verbirg es nicht vor mir. Da antwortete Achan dem Josua und sprach: Wahrlich, ich habe mich an dem Herrn, dem Gott Israels, versündigt, denn dies habe ich begangen. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Schekel Silber und einen Goldbarren 50 Schekel schwer. Da gelüstete mich danach und ich nahm es. Und siehe, es ist in meinem Zelt in der Erde vergraben und das Silber darunter. Da sandte Josua Boten hin, die liefen zu dem Zelt, und siehe, es war in seinem Zelt verborgen und das Silber darunter. Und sie nahmen es aus dem Zelt und brachten es zu Josua und zu allen Kindern Israels und schütteten es aus vor dem Herrn. Da nahm Josua Achan, den Sohn Serachs, samt dem Silber, dem Mantel und dem Goldbarren, seinen Söhnen und seinen Töchtern, auch seine Rinder, seine Esel, seine Schafe samt seinem Zelt und allem, was er hatte. Und ganz Israel war mit ihm, und sie führten sie in das Tal Achor hinauf. Und Josua sprach: Wie du uns ins Unglück gebracht hast, so bringe dich der Herr ins Unglück an diesem Tag. Und ganz Israel steinigte ihn, und man verbrannte sie mit Feuer und warf Steine auf sie. Und sie errichteten über ihm einen großen Steinhaufen, der bis zu diesem Tag dort geblieben ist. Und der Herr ließ ab von der Glut seines Zorns. Daher heißt jener Ort Tal Achor bis zu diesem Tag. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Diese Episode aus der Landnahme Kanaan führt uns sehr drastisch die verheerende Wirkung von Sünde vor Augen. Sie malt uns gewissermaßen ein Bild davon, welche Konsequenzen es hat, wenn sie und ich inkonsequent sind. Wenn wir nachlässig mit Gottes Geboten umgehen und gleichgültig über dem Leben unserer Mitmenschen sind. Am Beispiel Achans lernen wir nicht nur etwas darüber, welche Gefahr die Sünde für unser Leben mit sich bringt, sondern auch, welche Bedrohung unsere Sünde für unsere Mitmenschen darstellt. Ja, Sünde ist niemals eine Privatangelegenheit, nichts, was in unseren Privatgemächern geschieht und ohne Auswirkung bleibt. Sünde wirkt immer. Das Volk Israel ist unter Mose erfolgreich aus dem Land Ägypten ausgezogen. Es hatte, übrigens auch als Konsequenz ihrer Sünde, 40 Jahre lang die Wüste durchzogen. Josua wird der neue Heerführer der Israeliten. Er führt jetzt das Volk im Auftrag Gottes in das gelobte Land. Dabei hat er den Auftrag, die dort lebenden Kanaaniter kompromisslos zu töten. Er vollstreckt Gottes Gericht an den heidnischen Völkern und straft somit ihren Götzendienst. Das Volk soll keine Gefangenen machen. Das hatte Gott so vorherbestimmt, damit sich die Israeliten den Götzendienst der Kanaaniter nicht abgucken konnten und nicht verführt werden konnten. Wie es beispielsweise schon geschehen war bei einer Orgie zu Ehren des Baal Peor. Und Gott hat hinterher Zehntausende Israeliten dafür sterben lassen. Das Volk Israel sollte ein heiliges Volk unter der Herrschaft eines heiligen Gottes sein. Allein auf ihn vertrauen und ihm gehorchen. Der Eroberungskrieg scheint zunächst vielversprechend. Josua erzielt einige militärische Erfolge. Mit der Eroberung Jerichos hat der Feldzug seinen bisherigen Höhepunkt erreicht. Es ist die erste Festung, die tatsächlich eingenommen wird. Gott hatte seine große Macht erneut demonstriert und die gewaltigen Mauern der Stadt einstürzen lassen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte kein Israelit bei Jericho auch nur eine Waffe ziehen müssen. Und Gott fordert für diesen Sieg alle Beute nur ihm zufallen zu lassen. Nicht alles zu gleichen Teilen. Gott hatte für sein Volk gekämpft und alles, was diese Stadt in sich barg, alles Leben und alle Habe, beansprucht der lebendige Gott für sich. Es ist Gebanntes. Es ist mit allem Gott verfallen. Es ist ihm ausgeliefert. Also eine ganz klare Ansage. Trotzdem haben wir gesehen, wie die Geschichte weitergeht und man fragt sich zwangsläufig, was da eigentlich schiefgelaufen ist und auch, warum hier so hart durchgegriffen wird.
Und das gleich mehrfach. Zunächst gegenüber dem Volk, dann gegenüber Achan, seiner ganzen Sippe und sogar seinem Besitz. Wie kann es sein, dass der verhältnismäßig geringe Diebstahl eines Einzelnen den Tod von so vielen herbeiführt und die militärischen Anstrengungen eines Volks fast zum Erliegen kommen? Wir wollen dem Ganzen gemeinsam auf die Spur kommen, und zwar unter dem Gesichtspunkt, was Sünde bewirkt. Was bewirkt meine Sünde? Was bewirkt ihre? Was bewirkt deine Sünde? Warum ist es so wichtig, diszipliniert mit Blicken und Gedanken umzugehen? Warum ist es so wichtig, nicht wegzusehen, wenn andere sündigen? Warum ist es gefährlich, Sünde in der Gemeinde zu dulden? Warum ist es notwendig, Gemeindezucht zu üben, den Sauerteig, wie es in der Lesung hieß, hinauszufegen? Ich habe diese Predigt in 8 Punkte gegliedert, das sind viele. Damit Sie es etwas leichter haben, der Predigt zu folgen, sind sie alle auf Ihrem Gottesdienstzettel mit abgedruckt. Der erste Punkt, auf den wir stoßen, ist: Deine Sünde schadet viele. Vers 1: Aber die Kinder Israels vergriffen sich an dem Gebannten, denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Saptis, des Sohnes Seras vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israel. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Gottes Wort sagt uns, dass sich die Kinder Israels am Gebannten vergriffen und der Zorn des Herrn über die Kinder Israels entbrannte, obwohl nur eine Person, nämlich Achan, wirklich tätig wurde. Wieso das? Das Volk Israel war damals eine Theokratie, das heißt, Gott selbst herrschte über das Volk. Er lebte mitten unter dem Volk, die Bundeslade, die Stiftshütte war immer im Volk gegenwärtig und deshalb musste das Volk heilig sein. Jeder Ungehorsam verunreinigte, also kontaminierte gewissermaßen das ganze Lager. Stand etwas zwischen dem Volk und Gott, ging Gott nicht mit dem Volk. Das ist anders als beispielsweise in der Gemeinde, der Kirche Jesu Christi. Da gibt es keine kultischen Verunreinigungen wie in diesem Sinne. Die Sünde des Einzelnen kontaminieren nicht die Mitgeschwister, aber sie können auch für sie Konsequenzen haben und sie können auch die Mitgeschwister dazu verführen, mit schuldig zu werden. Das Gebannte gehörte Gott. Jericho, ich habe es gesagt, war die erste eroberte Festung. Die Beute in dem Sinne war die Erstlingsfrucht für Gott. Später durfte das Volk auch Beute machen, aber hier fordert Gott zunächst kompromisslosen Gehorsam. Er warnt ausdrücklich, dass der Diebstahl das ganze Volk ins Unglück stürzen würde. Das ist ein Kapitel vorher, in Josua 6, Vers 18 steht es. Und dennoch ist Achan diesem Befehl ungehorsam und nimmt etwas mit. Bei der Menge der Beute dürfte das sicherlich nicht unbemerkt vonstatten gegangen sein, auch wenn man sich anguckt, wie die Eroberung Jerichos vonstatten gegangen ist, wie alle von außen gemeinsam da nach innen gegangen sind. Und es ist sehr verwunderlich, dass niemand etwas dazu sagt oder den Diebstahl anzeigt. Schließlich hatte man die Zuverlässigkeit und die Macht Gottes gerade erst feststellen können. Achans Sünde verführt sein nächstes Umfeld zur Mittäterschaft durch deren Passivität und Bequemlichkeit. Wer Unrecht sieht und schweigt, macht sich mit schuldig. Wie ist es heute? Keine Theokratie, keine Verunreinigung, keine Abgabenordnung gegenüber Gott. Betrifft uns das überhaupt? Ja, tatsächlich. Auch heute gibt es Dinge, die Gott für sich fordert und über die wir nicht frei verfügen können. Und wir haben uns auch mit unserer Bekehrung damit einverstanden erklärt. Also die AGBs gelesen, verstanden und akzeptiert. Gott fordert beispielsweise unser ganzes Leben als ein heiliges, ihm wohlgefälliges Opfer. Finden Sie im Römerbrief, der steht Ihnen ja noch recht nah, Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Das heißt, dass unsere ganze Existenz unter das Gebannte fällt. Wir haben uns mit der Bekehrung Gottes Bannurteil völlig ausgeliefert. Wir haben keinerlei Anspruch mehr darauf. Wir sind nicht Christen geworden, damit Gott uns hilft, unsere Probleme zu lösen oder uns Wohlstand zu beschaffen. Wir sind Christen geworden, weil wir jeglichen Anspruch auf irgendetwas völlig verloren gegeben haben und ausschließlich aus Gottes Gnade leben. Und daher gehört unser Körper, unser Geld, unsere Zeit und alles, was wir besitzen, unserem Herrn Jesus Christus. Natürlich dürfen und sollen wir auch genießen, aber die Erstlingsfrucht, unser Herz, die erste eingenommene Festung gehört Gott. Und daher müssen wir uns in jeder Situation fragen, ob unsere Entscheidung Gott ehrt oder nicht. Ehrt es Gott, wenn ich mit dem Geld, das er mir anvertraut, die Teilnahme der EKD am Christopher Street Day fördere? Ehrt es Gott, wenn ich mein Dasein nur noch mit Chips, Cola und Netflix friste? Ehrt es Gott, wenn ich einen ungläubigen Partner habe? Ehrt es Gott, wenn ich in wilder Ehe lebe? Ehrt es Gott, wenn ich in meiner geistlichen Arbeit am fremden Joch ziehe, mit Ungläubigen, um Zuschüsse zu bekommen oder Kontakte zu knüpfen? Nein, sicherlich nicht. Sicherlich nicht. Und die Konsequenzen? Richtet Gott unsere Mitmenschen für unsere Sünden oder uns für die Sünden unserer Mitmenschen? Nein. Aber Achan ist kein Einzelfall und auch deine Sünde schadet vielen. Die Mitgliedschaft in der Landeskirche erhält nicht nur die Machenschaften und Irrlehren dieser Institution am Leben, durch Steuergelder und Mitgliederzahlen. Sie suggeriert unseren Nachbarn und Freunden auch, dass das unserem Glauben entspräche. Es wiegt sie in Sicherheit und trägt sie schlafend in die Hölle, anstatt dass sie durch unseren Gehorsam unsanft aus dem versterblichen Schlaf gerissen werden könnten. Der übermäßige Konsum von Entertainment und die prägende Passivität zieht mich nicht nur selbst immer weiter in den Strudel weltlichen und gottesfeindlichen Denkens. Es raubt meinen Mitmenschen auch die Möglichkeit, meine Fähigkeit und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es macht mich trotz meines Status als Christ zu einem verderblichen Ratgeber. Es zersetzt mein Denken und macht mich zu einem schlechten, verantwortungslosen Staatsbürger, der nur noch in der Masse schwimmt, anstatt Salz der Erde zu sein. Die Kooperation mit Ungläubigen in geistlichen Dingen führt dazu, dass ich Vertrauenswerbung für Irrlehrer mache und somit Menschen, für die ich die Verantwortung trage, geistlich vergiftet werden, unbrauchbar werden und wenn sie noch keine Christen sind, sogar in ihrer Verlorenheit verharren. Ein ungläubiger Partner und die wilde Ehe disqualifizieren mich für jede geistliche Arbeit, verursachen die langfristige Zerstörung meines Glaubenslebens, machen eine funktionierende Sexualität selbst nach der Bereinigung und Umkehr fast unmöglich und schaffen, wie jede andere Sünde auch, Nachahmer. Sünde schafft Nachahmer. Jede Sünde, die öffentlich sichtbar ist, sorgt dafür, dass die, die es mitbekommen haben, harmloser darüber denken. Man kann sich dahinter verstecken. XY hat das doch auch gemacht und lebt heute glücklich und zufrieden. Wenn es so viele machen, so schlimm kann es doch nicht sein, selbst König David hat, also bitte Sie, wollen nicht päpstlicher sein als der Papst. Das ist verheerend. Das ist verheerend und es ist wichtig, dass wir besonnen mit Sünde umgehen. Was im Verborgenen geschehen ist, sollte soweit möglich auch im Verborgenen bereinigt werden. Es ist nicht geistlich oder demütig, der Öffentlichkeit einen detaillierten Sündenkatalog zu präsentieren, den man mal begangen hat und dann aus Gnade errettet wurde. Das ist nicht demütig, das ist hochmütig. Das relativiert die Sünde. Aber, und das haben wir ja auch in der Lesung gehört, was in der Öffentlichkeit geschehen ist, was schon mehrere mitbekommen haben, was möglicherweise schon Gesprächsthema ist, muss auch in Form von Gemeindezucht öffentlich geklärt werden. Wer von dem Unrecht weiß und nicht handelt, lädt selbst Sünde auf sich. Es gibt hier keine Möglichkeit für ein kumpelhaftes, wir sind doch alle Sünder. Hier bleibt nur der Gehorsam gegenüber dem lebendigen Gott. Es ist nicht unbarmherzig. Es ist lieblos, einfach alles geschehen zu lassen. Wissen Sie, ich habe bei der Erstellung der Predigt überlegt, wie ich das am besten formuliere. Sünde schadet vielen, unsere Sünde schadet vielen. Aber dieser Text lässt es nicht zu, sich hier hinter einer allgemeinen Aussage oder einem Kollektiv zu verstecken. Wenn ich vor diesem Text sitze, bleibt mir nicht mal mehr ein förmliches Sie, sondern nur das direkte Du, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden, werden wir gleich noch singen. Ja, so ist es. Unser Herr sagt uns hier, du bist der Mann. Deine Sünde schadet vielen. Der zweite Punkt, den wir an der Geschichte von Achan lernen können, lautet, deine Sünde lässt dich scheitern. Wir sehen das in den Versen 2 bis 5. Josua sendet die Kundschafter aus. Er erweist sich hier als ein überlegter und guter Heerführer. Er marschiert nicht blind drauf los, kein schwärmerischer Gotteskrieger, sondern ein besonnener Feldherr. Er sendet Aufklärer. Er lässt erstmal ein Lagebild erstellen. Ist uns auch hierin ein gutes Vorbild, das am Rande auch als Kinder Gottes mit allen dazugehörigen Verheißungen sollen wir unseren Verstand nicht an der Garderobe abgeben. Wir sollen nüchterne und besonnene Knechte sein und durchaus klug und taktisch vorgehen. Seid listig wie die Schlangen, hat unser Hermann gesagt. Und ohne falsch wie die Tauben. Vor der geplanten Offensive hält Josua Rat mit den Kundschaftern. Das Risiko ist überschaubar. Und so hört Josua auf den Rat, nur etwa 3000 Mann ins Feld zu schicken. Die Situation scheint zunächst erfolgsversprechend, doch sie scheitert völlig. Anstatt des schnell erwarteten Sieges kommt eine bittere Niederlage, die 36 Israeliten das Leben kostet. Das ist ein sehr hoher Preis. Wir denken ja immer in diesen epischen Schlachtenkategorien mit zigtausenden. 36 Mann, das ist sehr, sehr viel. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das Volk bisher nur Erfolge hatte auf diesen Feldzügen. Man hatte Gottes starkes Eingreifen bei den Mauern von Jericho erlebt. Josua hatte die Zusage Gottes, dass er, Gott selbst, mit ihm sein würde. Die Kundschafter hatten Josua ein leichtes Spiel versprochen. 2.000 oder 3.000 Mann sollten das Ganze im Eilverfahren erledigen, quasi als eine schnelle Eingreiftruppe. Und Josua geht kein unnötiges Risiko ein, sondern mit der Nummer 3.000, also der höheren Zahl, schon auf Nummer sicher. Aber er hat seine Rechnung ohne die Sünde gemacht. Interessanterweise finden wir hier auch keinen Hinweis, dass er vorher den Herrn befragt hätte. Vielleicht dachte er, er würde sich noch im Soll befinden. Der Grundbefehl war ja klar, die Heiden müssen weg, das Land eingenommen werden. Es hatte alles geklappt, so weit, so gut, also los. Die Überraschung war furchtbar. 36 Mann tot, das Heer geflohen, das Volk ängstlich, verzagt, völlig am Boden. Ihr Herz zerfloss wie Wasser, heißt es. Die Sünde lässt sich scheitern. Wir werden keinen Erfolg haben, wenn wir uns gegen Gott stellen. Wir werden keinen Erfolg haben, wenn wir bewusst gegen das handeln, was Gott will. Das stimmt zum einen ganz grundsätzlich. Also wer in dem Status der Sünde lebt, wer sein Leben nicht bewusst Jesus Christus überantwortet hat und um Vergebung seiner Sünden gebeten, wird in Ewigkeit scheitern. Das heißt, in der ewigen Trennung von Gott, von allem, was gut ist, in der Verdammnis existieren müssen. Das stimmt aber auch in den Plänen und Projekten, die jeder Einzelne von uns angeht, sei es geistliche oder im privaten Bereich. Geistliche Kompromisse beispielsweise werden keine Erweckung mit sich bringen. Ein Leben in Unzucht führt nicht dazu, heiratsfähig und ehetauglich zu werden. Eine Mitgliedschaft in der EKD bedeutet niemandem die Notwendigkeit von Umkehr und Buße. Wer frech gegen die Gebote des lebendigen Gottes sündigt, wird scheitern. Und schlimmer als die zerstörten Pläne, schlimmer als die verlorene Schlacht, ist die zerstörte Beziehung zu Gott. Der dritte Punkt lautet, deine Sünde trübt deine Beziehung zu Gott. Josua aber zerriss seine Kleider, Vers 6, und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend und die Ältesten Israels. Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und Josua sprach, ach Herr, Herr, warum hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben und uns umzubringen? Oh, hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordan zu bleiben. Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kanaaniter und alle Einwohner des Landes hören, so werden sie uns umzingeln und unseren Namen von der Erde ausrotten. Was willst du nun für deinen großen Namen tun? Josua versteht die Welt nicht mehr. Und was noch schlimmer ist, Josua versteht Gott nicht mehr. Der lebendige Gott hatte ihm, gerade ihm als Heerführer, so herrliche Zusagen gemacht, hatte ihn zum Heerführer bestimmt, hat ihm grandiose Erfolge erleben lassen und nun dieses Desaster. Versetzen Sie sich mal in die Lage. Sie tragen die Verantwortung für so einen großen Haufen. Hat Gott seine Pläne geändert? Haben Sie möglicherweise was Falsches gemacht? Hat Gott Sie verworfen? War Josua zu schlecht für den Auftrag? Das Volk ist entmutigt. Das ist fatal, wenn man an die Spitze berufen ist. Vielleicht fürchtet Josua sogar einen Putsch nun, da doch der Herr offensichtlich von ihm gewichen ist. Josua geht davon aus, dass Gott die Vernichtung des Volkes beschlossen haben könnte. Er fürchtet sogar, dass Gottes Name verunehrt werden könnte. Josua ist völlig ratlos. Völlig ratlos. In diesem Zustand zeigt er uns, welche Auswirkungen Sünde auf unsere Beziehung zu Gott hat. Es war nicht Josua, der gesündigt hat. Aber es war die Sünde, die zwischen Josua, dem Anführer des Volkes, und dem lebendigen Gott stand. Josua hatte die Verantwortung für das Volk. Sünde trübt immer die Beziehung zu Gott. Der Mensch, der ohne lebendige Beziehung zu Jesus Christus, also in Sünde lebt, hat überhaupt keine Beziehung zu Gott. Der Christ, der sündigt, stapelt gewissermaßen lauter Ballast zwischen sich und seinen Herrn. Er verliert den Blick auf ihn dadurch. Und den Blick auf die Wege Gottes. Das Neue Testament nennt das auch den Heiligen Geist dämpfen, der ja in jedem Gläubigen wohnt. Wenn wir in unserem Leben Sünden dulden und sie nicht im Gebet bereinigen, lassen wir diese Sünden unser Denken anstelle des Heiligen Geistes prägen. Wir machen das, was Gott und seiner Weisheit nicht entspricht, unserem Wesen zu eigen und prägen den Stempel der Sünde unserem Leben immer weiter auf, anstatt Christusähnlicher zu werden. Und darum ist es ungeheuer wichtig, immer wieder in die Arme Jesu Christi zu fliehen, immer wieder Sünden zu bekennen, uns, wie er es mal genannt hat, uns immer wieder die Füße waschen zu lassen. Das brauchen wir alle. Diese spürbaren Konsequenzen der Sünde sind schlimm, die sind zermarternd, die machen uns mutlos. Aber es bleibt nicht allein dabei. Gott verurteilt die Sünde. Gott muss die Sünde verurteilen. Und deshalb heißt der nächste Punkt, deine Sünde zieht Gottes Urteil auf sich. Und sprach der Herr zu Josua, stehe auf, warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben auch meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, indem sie vom Gebannten genommen und davon gestohlen haben und es verheimlicht und unter ihre Geräte gelegt haben. Darum können die Kinder Israels vor ihren Feinden nicht bestehen, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind zu einem Bann geworden. Ich werde künftig nicht mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Und dann ordnet Gott dieses Losverfahren an. Und dann heißt es in Vers 15, und es soll geschehen, wer durchs Los im Besitz des Gebannten erfunden wird, den soll man mit Feuer verbrennen samt allem, was er hat, weil er den Bund des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen hat. Gott benennt die Sünde hier direkt. Er zeigt dem verunsicherten Josua ganz klar Ursache und Wirkung auf. Also nicht meine Wege sind sonderbar und manchmal geht es halt bergauf und manchmal geht es, sagt, nein, es ist Sünde. Und zwar, das ist passiert. Da ist einer hingegangen, der hat was vom Gebannten genommen und solange das nicht geklärt ist, gehe ich nicht mit euch. Das Volk Israel ist gegenüber Gott vertragsbrüchig geworden. Und Gott betont das hier zweimal, dass sie vor ihren Feinden nicht bestehen können. Und dann ordnet Gott dieses Losverfahren an, um den Schuldigen zu offenbaren und spricht das Urteil. Wer durchs Los im Besitz des Gebannten erfunden wird, den soll man mit Feuer verbrennen samt allem, was er hat, weil er den Bund des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen hat. Vers 15. Gottes Urteil über den Sünder ist der Tod. Die Sünde zieht immer den Tod nach sich. In Römer 6 heißt es, der Tod ist der Sünde Sold. Römer 6, Vers 23. Die Sünde ist nicht nur etwas, das diesseitige Konsequenzen hat, eben ihre Strafe in sich trägt. Das ist ja was William Paul Young mit seinem Buch Die Hütte aussagen will. Er leugnet ein Urteil Gottes über die Sünde und beschränkt ihre Wirkung auf verschlechterte Lebensumstände, ein unangenehmes Gefühl im Diesseits. Das ist für eine furchtbare Irrlehre. Es ist tragisch, dass dieses Buch und mittlerweile auch der Film gerade im evangelikalen Bereich so viel Zuspruch gefunden hat. Das ist viel zu harmlos. Sünde richtet sich immer gegen den ewigen Gott und deshalb ist auch ihre Strafe ewig. Gottes Urteil über die Sünde ist der Tod. Wir kommen mit unserer Sünde nicht davon. Gott urteilt nicht einfach allgemein über die Sünde, sondern konkret über deine und meine Sünden. Und Gott handelt auch nicht willkürlich, sondern er offenbart das. Er schafft klare Verhältnisse. Er lässt keinen Zweifel daran, dass er gerecht richtet und den Richtigen trifft. Das nächste Merkmal der Sünde ist, dass sie nicht verborgen bleibt. Deine Sünde bleibt nicht verborgen. Da machte sich Josua morgen früh auf und brachte Israel Stamm für Stamm herzu und es wurde durchs Los der Stamm Juda getroffen. Und als er die Geschlechter Judas herzubrachte, da wurde das Geschlecht der Serachiter durchs Los getroffen. Und als er das Geschlecht der Serachiter herzubrachte, Mann für Mann, da wurde Sabdi durchs Los getroffen. Und als er dessen Haus herzubrachte, Mann für Mann, da wurde Achan durchs Los getroffen, der Sohn Karmins, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs aus dem Stamm Juda. Die Schlinge zieht sich immer enger. Durch das Losverfahren entlarvt Gott den Schuldigen. Und wir fragen uns, was mag wohl in Achan vorgegangen sein? Er wusste ja, dass er selbst der Täter war. Er sah, dass der Personenkreis um ihn immer enger wurde. Und dennoch beharrt er in seinem Schweigen. Es ist furchtbar zu sehen, wie trotz allem Wissen über den lebendigen Gott dieser Mann bis zum Schluss hofft, davon zu kommen. Wo doch das Urteil feststand und er gesehen hatte, wie mächtig Gott ist und wie sich dessen Verheißungen sogar vor seinen Augen erfüllt haben. Achan, warum kommst du jetzt nicht? Warum bekennst du jetzt nicht? Es kommt doch sowieso raus. Achan wahrt den Schein bis zum Schluss. Die vage Hoffnung, noch irgendwie davonzukommen. Achan, der Mann in der Menge. Umsonst. Liebe Geschwister, wir können uns vor dem lebendigen Gott nicht verstecken. Nicht mit irgendwelchen Blätterschürzen wie bei Adam und Eva. Nicht damit, dass ich meinen Nebenbuhler in der Schlacht fallen lasse. Wir können uns nicht verstecken. Gott sieht uns und er sieht in unsere dunkelsten Winkel und es gibt nichts, das nicht eines Tages zur Sprache kommen wird. Warum weigern wir uns so oft, dem lebendigen Gott unsere Schuld einzugestehen, unsere Sünden zu bekennen? Einen rationalen Grund dafür gibt es nicht. Und es gilt ja jedem, der diesem Text gegenübersteht, eine Sünde wird ans Licht kommen. Ein kleiner Hinweis bezüglich des Losverfahrens. Komme ich nicht ganz drum rum. Es war damals eine festgelegte Vorgehensweise. Das gibt es heute nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass wir keinen jetzt hier haben, der seine Entscheidungen im Privatleben mit Losen trifft. Wir haben Gottes Wort, das uns im Kontext einen Rahmen für unsere Entscheidungen gibt, in denen wir uns frei bewegen dürfen und darauf vertrauen, dass unser Herr uns die richtigen Türen auf und die falschen Türen zuschließt. Wer schuldig ist, welchen Beruf oder Ehepartner wir wählen sollen, sagt uns kein Los, auch keine Losung. Das am Rande, das ist wichtig. Gott offenbart die Sünde. Er lässt keinen Zweifel darüber, dass jemand wirklich schuldig ist. Er kann sie nicht ignorieren. Sie ist nicht einfach eine unplanmäßige Handlung, die irgendwo im Raum steht. Sie ist ein direkter Anschlag auf Gott selbst. Ein Anschlag auf seine Majestät, seine Heiligkeit und Gerechtigkeit. Ein Anschlag auf seine Ehre. Und deshalb ist der sechste Punkt, deine Sünde raubt Gott die Ehre. Josua sprach zu Achan, mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre, Vers 19, und lege ein Geständnis vor ihm ab und sage mir, was hast du getan? Verbirg es nicht vor mir. Und Achan antwortet, und dann heißt es in Vers 21, ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Schekel Silber und einen Goldbarren, 50 Schekel schwer. Da gelüstete mich danach und ich nahm es. Und siehe, es ist in meinem Zelt vergraben und das Silber darunter. Dann schickt Josua Boten, die das Ganze untersuchen und dann mit der gestohlenen Beute zurückkommen. Damit ist nun der endgültige Beweis erbracht, dass Achan der Schuldige ist. Erst das Los, dann das Geständnis, dann der Beweis. Der Sack ist zu. Interessanterweise fordert Josua Achan hier auf, Gott die Ehre zu geben. Was soll das heißen? Eine kleine Worship-Session vor der Stiftshütte? Mitnichten. Das sei ferne, hätte Paulus geschrieben. Es ist das Geständnis, mit dem Achan den lebendigen Gott ehren soll. Achans Sünde war ein direkter Angriff auf die Ehre Gottes und nun soll Achan das gerechte Urteil Gottes bestätigen. Ja, so ist es. Ich bin's gewesen. Ich habe gesündigt. Gott hat das Recht, wenn er mich beschuldigt. Es ist richtig, wenn er mich verdammt. Nicht er hat falsch gehandelt, sondern ich. Das heißt es, Gott die Ehre zu geben. Wir müssen begreifen, dass unsere Sünde Gott verunehrt. Wir sind in seinem Bild geschaffen und es ist unsere Berufung, in seinem Sinne zu leben und ihm Ehre zu machen. Unser Herr selbst hat das einmal so formuliert und hat gesagt, also lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, 16. Alles, was wir nicht im Sinne Gottes tun, ist Sünde und entehrt ihn. Achan hatte ihn entehrt und soll diese Ehre jetzt wiederherstellen. Denk daran, du sündigst nicht einfach gegen Menschen, sondern du sündigst gegen den lebendigen Gott und raubst ihm die Ehre. Wenn du Gott ehren willst, dann gesteh ihm deine Schuld. Sei geistlich arm, hat Jesus es genannt in der Bergpredigt. Es fällt auf, wie Achan den Werdegang der Sünde beschreibt. Er sah, es gelüstete ihn, er nahm. Mit Sehen ist hier nicht einfach optisch wahrnehmen gemeint. Achan hat näher hingesehen und die Schätze betrachtet. Dieses Betrachten weckt die Begierde in ihm und schließlich siegt die Begierde und übernimmt. Es ist nicht egal, mit was wir uns beschäftigen. Es ist nicht egal, was wir uns ansehen. Unser Herr hat das Auge mal als das Licht des Leibes bezeichnet, gewissermaßen das Fenster des Körpers. Und er hat gesagt, dass der Leib finster ist, wenn das Auge finster ist. Das, was wir sehen, bestimmt, was wir tun. Ein Satz, den man immer wieder hört, ist: Gucken ist erlaubt. Dabei geht es eigentlich immer um andere Männer oder noch viel öfter um andere Frauen. Ich habe einige Zeit im Tiefbau gearbeitet und habe diesen Satz unzählige Male gehört. Verheiratete Männer gucken knapp bekleideten Studentinnen hinterher und sagen: Gucken ist erlaubt. Das stimmt nicht. Erstens ist auch der begehrliche Blick in den Augen Gottes schon vollzogener Ehebruch. Das lesen wir auch in der Bergpredigt. Zweitens ist der Blick tatsächlich der erste Schritt zur Tat. Denken wir nochmal an David. Er sah seine Nachbarin baden, er will sie, er nimmt sie und hofft damit durchzukommen und versucht verschiedentlich die Sünde zu vertuschen, zuletzt sogar mit Mord. Daher ist Gucken nicht erlaubt. Ist es nicht. Gucken schafft Begierde, schafft Vergleichswerte, schafft damit Unzufriedenheit und damit die Tat. Kurz gesagt, wer seiner Frau treu sein will, ob er bereits verheiratet ist oder noch Single, für den ist auch der Pirelli-Kalender im Bauwagen tabu. Unsere Sünde bringt Schaden über uns und über viele, viele andere. Sie bringt uns immer zum Scheitern, treibt einen Riss zwischen uns und den heiligen Gott. Sie wird von ihm verurteilt und ans Licht gebracht als direkten Angriff auf seine Ehre. Und jetzt ist die Sache geklärt. Wir haben ja darüber gesprochen, schwamm drüber. Du hast deine Lektion ja gelernt. Nein. Warum nicht? Weil das ein erneuter Anschlag auf Gottes Gerechtigkeit wäre. Ja, Sie haben richtig gehört, wenn wir Gott 5 gerade sein lassen, bezichtigen wir ihn der Ungerechtigkeit. Aber Gott ist gerecht. Und deshalb gilt siebtens, deine Sünde muss gerichtet werden. Vers 24, da nahm Josua Achan, den Sohn Serach, samt dem Silber, dem Mantel und dem Goldbarren, seine Söhne und seine Töchter, auch seine Rinder, seine Esel, seine Schafe, samt dem Zelt und allem, was er hatte. Und ganz Israel war mit ihm und sie führten sie in das Tal Achor hinauf. Und Josua sprach: Wie du uns ins Unglück gebracht hast, so bringe dich der Herr ins Unglück an diesem Tag. Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie mit Feuer und warf Steine auf sie. Der Atheist Richard Dawkins hat in seinem Buch Der Gotteswahn gesagt: Der Gott des Alten Testaments ist, das kann man mit Fug und Recht behaupten, die unangenehmste Gestalt in der ganzen Literatur. Er ist eifersüchtig und auch noch stolz darauf, ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinder- und völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch, boshafter Tyrann. Er mag ihn offensichtlich nicht. Wenn wir Kapitel wie diese lesen, kann man bei oberflächlicher Betrachtung einen ähnlichen Eindruck bekommen. Ein einziger Diebstahl, dafür 36 Tote, ein Volk in Angst, ein aufwendiges Verfahren und dann die Tötung und Verbrennung einer ganzen Sippe mitsamt dem Vieh, das passt nicht in unser Bild von einem liebenden und gnädigen Gott. Und dennoch gehört es dazu. Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Er kann Sünde nicht dulden, er muss sie richten, weil er sonst nicht gerecht, nicht heilig, nicht Gott sein kann. Es gibt in der Bibel keine Kollektivschuld. Selbst bei den großen Gerichten wie über Amalek oder die Sintflut sind immer Schuldige gestorben. Wir dürfen nicht vergessen, dass jede Sünde, so klein sie uns auch scheinen mag, unfassbar schwer wiegt. Jeder begehrliche Blick reicht aus, einen Menschen für alle Ewigkeit in die Hölle zu verdammen. Der Blick in dem Fall zeigt nämlich schon, dass der Mensch nicht zu Gott passt, dass er ihm völlig fremd in seinem Denken und Trachten ist und genau in die entgegengesetzte Richtung unterwegs ist. Und wenn Gott gerecht richtet, wird er in seinem Urteil eben genau das feststellen, was wir auch bei Achan gesehen haben. Überführung, Geständnis, Beweise, alles da. Es wäre also für Gott durchaus legitim, das Gericht, das diesen Menschen, also ich spreche jetzt von der Sippe Achans, eines Tages sowieso bevorstand, vorzuziehen. Jeder Mensch ist Sünde, jeder Mensch wird dafür gerichtet, aber den Zeitpunkt bestimmt Gott. In hier dem Fall ist es aber, denke ich, nicht nur, dass Gott ein Exempel statuiert, sondern was im Volk schon eigentlich nicht zu verheimlichen ist, das ist nicht, gar nicht mehr zu verheimlichen, wenn man in einem Zelt lebt. Also überlegen Sie sich mal, was der da mitgeschleppt hat an Gewicht aus der Schlacht und dann fängt er an, noch zu Hause zu buddeln in einem Zelt. Das geht nicht unbemerkt. Das geht nicht. Und die Familie Achans fällt durch ihre Mitwisser und somit auch Mittäterschaft mit unter den Bann. Die Gerechtigkeit fordert, dass das Urteil nicht folgenlos bleibt. Stellen Sie sich mal vor, ein betrunkener Raser überfährt ein Kind, wird verurteilt und anschließend sagt der Richter, Sie haben ja gesehen, was passieren kann. Machen Sie das nie wieder. Ich lasse die Akte verbrennen, es war ja das erste Mal. Das wäre unvorstellbar, oder? Und alles in uns sträubt sich gegen diese Vorstellung. Interessanterweise ist das, was wir bei irdischen Richtern für unmöglich und absurd halten, genau das, was wir uns von dem ewigen, weisen, heiligen und gerechten Gott immer wünschen. Wie passt das zusammen? Gott muss richten und Gott muss die Sünde völlig richten. So auch hier. Die Familie fällt komplett mit unter den Bann. Es ist nicht das einzige Mal, dass uns ein solches Gericht in der Bibel begegnet. Denken Sie an Eli und seine Söhne, wo Gott ganz klar sagt, Eli, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Die Söhne hatten offen gesündigt. Eli hatte auch was dazu gesagt. So ein Du, auch lass das doch. Und das war's. Oder im Neuen Testament, Ananias und Sapphira. Auch Sapphira wurde zur Mittäterin und somit mitgerichtet. Und wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, dass auch wir, dass auch Sie und ich nichts anderes verdienen. Unsere Gleichgültigkeit gegenüber Gott, unser Beharren auf unserem eigenen Willen verdient genau dasselbe. Auch meine, auch deine Sünde muss gerichtet werden. Diese Erkenntnis ist niederschmetternd. Das gebe ich zu. Diese Erkenntnis ist aber sehr heilsam, weil es ohne diese Erkenntnis unmöglich ist zu begreifen, wie fatal es um uns bestellt ist und wie dringend wir Gottes Vergebung brauchen. Wie schön wäre es, wenn das auch Richard Dawkins begreifen würde. Das führt uns zum achten und letzten Punkt für heute. Nachdem das Volk Israel Gottes Gericht über Achan vollstreckt hatte, kam das Verhältnis zu Gott wieder ins Reine. Und auch dir gilt, deine Sünde kann vergeben werden. Und sie errichteten über ihm einen großen Steinhaufen, der bis zu diesem Tag dort geblieben ist. Und der Herr ließ ab von der Glut seines Zorns. Daher ist jeder Ort Tal Achor bis zu diesem Tag. Unglückstal oder Tal der Betrübnis. Wir haben gesehen, dass Gottes Gericht über Achan vollständig war. Es ist nichts mehr übrig geblieben. Völlig ausgetilgt. Und nachdem das geschehen war, ließ der Herr ab von der Glut seines Zorns. Die Beziehung ist wiederhergestellt. Die Zuversicht für die weitere Eroberung kommt wieder. Das Wissen, dass der lebendige Gott sein Volk nicht verworfen hat, schenkt Trost und Mut. Und wir? Ja, auch uns gilt die Zusage. Deine, meine, unsere Sünde kann vergeben werden. Und wissen Sie warum? Weil sie schon gerichtet ist. Weißt du, Achan hat die Strafe für seine Sünde bekommen. Aber Gott hat seinen Sohn Jesus Christus für uns zur Sünde gemacht. So wie Gott vorher gesagt hatte, das Volk Israel ist selbst zum Bann geworden. So hat er für unsere Schuld seinen Sohn dadurch sich selbst zum Bann, zur Sünde gemacht. Unsere Strafe lag auf ihm. Und deshalb bietet er uns Frieden mit Gott an. Völlige Vergebung, keine Strafe mehr. Weil Gott die Sünde an sich selbst gerichtet hat, obwohl er heilig und ohne Sünde ist. Deshalb kann er uns alles vergeben. Die 36 Mann waren immer noch tot. Der Verlust sicher schwer für die Angehörigen. Und so sind auch sicherlich manche Dinge, manche Folgen unserer Sünden, die uns noch wehtun. Kennen Sie das, wenn Sie sich nachts im Bett umherwälzen, weil Sie Dinge aus Ihrer Vergangenheit gerne ungeschehen machen wollen? Dieses Zermartern über Sünden, die man begangen hat, wo man gerne nochmal die Chance hätte, was zu ändern. Über den Apostel Petrus wird gesagt, dass er jedes Mal bitterlich geweint hat, wenn er einen Hahnenschrei gehört hat. Und ich denke, wir haben alle unsere Hahnenschreie. Aber wenn Sie zu Jesus Christus gehören, wenn Sie Vergebung Ihrer Sünden haben, dann haben Sie Vergebung Ihrer Sünden. Sie sind weg. Sie sind völlig freigesprochen. Sie werden deshalb nie wieder angeklagt werden. Sie müssen deshalb nie wieder rot werden und sich schämen. Die Sünde kann ihnen nicht in die Ewigkeit folgen. Wenn du Kind Gottes bist, dann darfst du mit dieser Gewissheit und aus der Vergebung heraus leben. Wenn nicht, dann gib Gott die Ehre. Bekenne ihm, was du getan hast und wisse, deine Sünde kann vergeben werden. Mach's nicht wie Achan. Achan hat seine Sünde bekannt, aber es hat ihm nichts gebracht. Das hat damals der Pharao schon gesagt. Der hat auch gesagt, ich habe gesündigt. König Saul hat es gesagt, Judas Ischariot hat gesagt, ich habe gesündigt. Aber geh noch den Schritt weiter und nimm diese Vergebung an. Deine Sünde kann vergeben werden. Ich komme zum Schluss. Wir haben am Beispiel Achans die furchtbaren Eigenschaften der Sünde gesehen. Denn die Sünde schadet vielen. Das war der erste Punkt. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Sauls Ungehorsam im Kampf gegen Amalek hat zur Folge, dass einige Jahre später eine ganze Stadt geplündert und entführt wird und Jahrhunderte später um ein Haar alle Juden im Persischen Reich ausgerottet werden. Davids stolze Volkszählung kostet 70.000 Menschen das Leben. Es gibt viele, viele Beispiele. Denken Sie an Adam und Eva. Eine Sünde, alle Menschen. Und diese Sünden ziehen ihre Schreckensspur nach Jahrhunderte, teils Jahrtausende nach sich. Schauen Sie mal in die Geschlechtsregister in der ersten Chronik. Achan wird nicht einfach aufgezählt. Da heißt es in 1. Chronik 2, Vers 7, die Kinder Kamisch sind Achan, welcher Israel betrübte, da er sich am Verbannten vergriff. Das ist so eine klasse Kurzbiografie. Sünden schaden vielen. Untersuchen Sie diese Register mal, das sind noch mehr Beispiele. Schauen Sie mal nach Ruben. Oder nach David, wenn davon berichtet wird, welche Söhne er zeugte. Du sündigst nie allein im stillen Kämmerlein, du richtest immer ungeheuren Schaden an. Denk daran. Der zweite Punkt lautet, deine Sünde lässt dich scheitern. Es ist die Eigenschaft von Versuchung, dass sie uns weismacht, die Sünde würde uns einen Vorteil, Zufriedenheit oder eine Abkürzung bieten. Das stimmt nicht. Sünde bringt dich niemals ans Ziel. Sünde lässt dich immer scheitern. Auch wenn es kurzfristig gut aussieht oder sich gut anfühlt. Deine Sünde trübt deine Beziehung zu Gott. Für unser dritter Punkt, deine Sünde greift Gott direkt an und dadurch hältst du dir Gott gewaltsam vom Leib. Deine Sünde, viertens, zieht Gottes Urteil auf sich und Gottes Urteil über die Sünde ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Deine Sünde bleibt nicht verborgen. Punkt 5, du kommst mit deiner Sünde nicht davon. Sie wird dich irgendwann einholen, spätestens. Und das wäre tragisch, wenn du vor Gott stehen musst. Punkt 6, deine Sünde raubt Gott die Ehre. Alles, was wir aus Egoismus tun, raubt Gott die Ehre immer. Immer dann, wenn wir zuerst an uns selbst denken, sprechen wir Gott gegenüber unser Misstrauen aus. Wir misstrauen ihm, dass er uns nicht gut versorgt. Wenn wir unsere Schuld nicht bekennen, sondern in ihr beharren, tun wir dasselbe. Im 1. Johannesbrief heißt es so, wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. 1. Johannes 1, Vers 10. Gib Gott die Ehre, denn Punkt 7, deine Sünde muss gerichtet werden. Im Jakobusbrief heißt es danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. 1. Jakobus 1, Vers 15. Gott kann nicht einfach durch die Finger sehen, denn er ist gerecht und heilig, aber er hat am Kreuz von Golgatha den Weg dafür geschaffen, dass du das Gericht für deine Sünde nicht selbst tragen musst und dass, Punkt 8, deine Sünde vergeben werden kann. Deine Sünde kann vergeben werden. So wir aber unsere Sünden bekennen, das ist der Vers davor, so ist er treu und gerecht, also vor dem Johannesvers, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. 1. Johannes 1, Vers 9. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du durch dein Wort so direkt zu uns redest. Herr, du weißt, dass wir uns in unserem Leben unendlich schuldig gemacht haben und dass wir alle dieses Urteil über Achan auf uns direkt beziehen können. Herr, ich möchte dich bitten, dass du in unserem Leben Umkehr schenkst, wo wir ohne dich leben, wo wir Dinge tun und dich verunehren und unsere Mitmenschen mit uns ins Verderben stürzen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du gnädig und barmherzig mit uns bist. Herr, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist, dass du das ganze Gericht Gottes vollständig getragen hast, dass du alles bezahlt hast und dass von uns niemand mehr wirklich verloren gehen muss, es sei denn, er will es nicht anders. Herr, ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast. Ich danke dir, dass du uns liebst. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.